Ich nehme schon auf.
Okay, warte hier, so.
Das ist a shadow.
Die Schatten, ja, ich habe meinen Sportklamotten noch an. Ich war nämlich pumpen.
Ah,
ich pumpe es hart an.
Du pumpst, ich dachte, du machst nur Cardio.
Nö, gar nicht wahr. Wenn ich kann, mache ich am Ende noch eine Stunde Cardio. Aber wenn ich nicht kann, dann pumpe ich es einfach nur ganz brav an.
Flex mal den Bizeps, lass mich mal gucken, was da los ist.
Da ist noch nicht so viel zu sehen, lass mich in Ruhe.
Nee, aber wichtig ist, wie man sich fühlt. Nee, finde ich gut.
Ja. Ja.
Ich müsste unbedingt, habe ich jetzt auch gemerkt bei den Shows. Halleluja.
Aber warte mal, bist du noch angemeldet in irgendeinem Fitnessstudio oder bist du eh eigentlich?
Natürlich, ich bin jemand von denen, der McFix finanziert, in denen er nicht hingeht.
Du bist ein unterstützendes Mitglied, ja?
Genau, exakt so ist es. Ich habe immer so meine Phasen. Das Ding ist, wenn ich jetzt ein paar Tage gehe, dann habe ich eh wieder keine Zeit. Aber das ist halt eine Krux, ne? Es ist ein nicht endender Rattenschwanz, weil wenn ich nicht gehe, dann wird es ja auch nicht besser. Und naja, ich bin aber einfach nicht der Typ hierfür mit Eigengewicht zu Hause und da, das freut mich gar nicht.
Okay, nee, verstehe ich. Mag ich auch nicht. Ich habe mir extra mal so Fitnessbänder gekauft. Ich nutze sie irgendwie nie. Ja. Jetzt, wenn ich Endprobenphase in Gmunden habe, so, da werde ich die gar mitnehmen, weil da komme ich nicht in mein Gym. Das heißt, da werde ich vielleicht ein, zweimal drauf ausweichen. Aber es ist einfach was anderes. Aber ich habe jetzt für mich einen ultimativen Mini-Hack entdeckt, weil mein absoluter Schwachpunkt gerade sind meine Unterarme und Hände. Und deswegen habe ich mir jetzt für den Lattzug, also für alles, was Rücken ist, alles, was Ziehen ist, habe ich mir jetzt diese Bänder gekauft. Ja. Und die erleichtern das schon. Ich habe da noch nicht die ganze richtige Technik raus, aber das ist schon mal nicht Kacke.
Du sprachst davon, sehr gut. In diesem Sinne, 1, 2, 3 and 4.
Herzlich willkommen im Salon Flamingo mit Konstantin Zander und Dennis Henschel.
Ich glaube, das war gar nichts. Müssen wir nochmal machen.
Nein, das ist normal. Das ist für dich wirkt das jetzt, als wäre es versetzt. Ich war exakt auf dir drauf. Deswegen musst du es ja im Schnitt verstehen. Okay.
Also wenn du sowas sagst wie, ich war auf dir drauf, dann kriege ich direkt wieder ein ganz warmes Gefühl ums Herz.
Das ist doch der perfekte Start für diesen Podcast, würde ich sagen.
Herrlich, wunderbar. Wie ist es?
Saumüde, hundemüde, Training irgendwie, das kannst du mir vielleicht erklären. Ich habe gerade, was mein Training angeht, so einen Hänger. So irgendwie, ich schaffe nicht mehr die ganzen Gewichte, die ich jetzt vor ein paar Wochen noch geschafft habe. Irgendwie habe ich gerade so ein Low und ich weiß nicht, woran es liegt.
Ja, normal.
Ja, normal. Ist das normal?
Ja, Muskeln entstehen ja dadurch, dass du sie erstmal zerstörst und also die ganzen Fasern und die bauen sich dann wieder auf und das ist ganz normal. Hab Geduld.
Aber
auch nicht an einem Tag erbaut.
Da hast du völlig recht, aber das ist natürlich nicht so geil für die Motivation, wenn man so das Gefühl hat, ich entwickle mich gerade rückwärts.
Ja gut, bist du denn wirklich fast jeden Tag da, weil sonst machst du vielleicht mal ein bisschen Pause.
Nee, ich schaff's gerade zweimal die Woche, schaffe ich es fix, manchmal ein drittes Mal, mit ein bisschen Glück ein viertes Mal Cardio, so, weißt du?
Ja, aber dann hast du auf jeden Fall genug Abstand zwischen für die Regeneration der Muskeln. Einfach dranbleiben. Gut. Ist immer schwer, wenn man von null anfängt, dann, oder warst du mal ein richtiges Tier, dass deine Muskeln sich erinnern? Nee, du musst komplett neu aufbauen, ne?
Ich war noch in meinem Leben kein Tier. Es gibt Stellen an meinem Körper, da ist ärztlich bescheinigt quasi eine, wie sagt man das? Unterentwicklung der Muskulatur.
Gottes Willen.
Ja, ist so. Ist ganz erbärmlich irgendwie. Deswegen fällt es mir auch gerade so krass schwer irgendwie. Weil es gibt so ein paar Übungen, die sind für alle Leute normal. Und für mich ist es so der absolute Exitus. So Lunges, ja, also Ausfallschritte. Alter, so da fehlen mir einfach die Muskeln. Da fehlen mir so richtig waschecht Muskeln. Ich schaffe vielleicht 4, 5 Lunges hintereinander, maximal. Und dann ist der Muskel am Arsch. Und alle gucken mich an, hey, wieso, nimm doch noch Gewichte dazu und gib mal Gas. Und es ist so, nee, ich kann nicht, ich will ja.
Also machst du auch Muskelaufbau, also machst du jetzt nicht auf Fitness, dass du viele Wiederholungen machst mit wenig Gewicht, sondern du machst schon, dass du immer mehr Gewicht nimmst, ja?
Unbedingt. Unbedingt.
Okay, sehr gut, sehr gut.
Aber langsam, also ehrlich, langsam, so, weil ich merke richtig, so, mein Körper muss sich erstmal an die Gewichte gewöhnen und weiß ich nicht, irgendwann, wenn ich die letzte Wiederholung sauber schaffe, dann erhöhe ich das Gewicht.
Na gut, was dir natürlich auch helfen würde, wäre dann ein guter Trainingspartner, ne? Der quasi am Ende dann nochmal alles rausholt und dich absichert, wenn du dann nicht mehr kannst und du aber trotzdem durchballern kannst, weil da einfach jemand hintersteht und dich noch ein bisschen supporten kann.
Deswegen sage ich ja, zieht doch einfach endlich mal nach Wien.
This is never gonna happen. gut. Und deine Woche sonst so?
alles. Ich schaue mal, was, ob ich irgendwas Spannendes gemacht habe die Woche. Ich glaube nicht. Wie war deine Woche? Wie geht es dir denn?
Mir geht's ganz gut. Ich hatte so ein bisschen migränemäßig, war ich unterwegs. Die letzten Tage, aber ja, geht schon wieder. War krass. Also, ja, ich hatte ja meine Premiere.
Ja, und wie das lief es denn?
Du, es lief sehr gut. Es lief sehr gut. Mhm. Die ganze Anspannung, die ganze Hinreise, erstmal 6 Stunden nach Ludwigshafen im Auto. Einerseits natürlich gut, weil ich alles nochmal durchsingen konnte, durchgehen konnte. Dann denke ich mir natürlich, du Vollidiot, warum fährst du nicht mit dem Zug? Dann hast du den Stress nicht. Mhm. Aber ich mag es einfach, flexibel zu sein. Ich bin dann auch nach der Show abgereist. Da komme ich gleich zu. Ach, total Panne. Aber naja. Du, dann ging es am nächsten Tag weiter nach der Premiere, was echt, es war anstrengend, mit der ganzen Anspannung, Adrenalin und so. Irgendwann nachts ging das dann weg und ich war sauplatt. Dann hatten wir aber einen Put-in für einige KollegInnen und quasi 12.30 Uhr die Show dann nochmal und abends dann Show. Mhm. Das war auch richtig heftig, muss ich sagen. Und danach war ich noch mehr platt. Dann haben wir uns aber noch hingesetzt abends und noch so ein bisschen 5 Grad sein lassen bei dem ein oder anderen Bierchen. Und du weißt, ich bin nicht der Trinker. Und das kickt natürlich nochmal ganz anders rein. So, und dann am nächsten Tag habe ich bis 4:30 geschlafen. Ich habe einen Termin gehabt morgens um 12 mit, für das Video von dem neuen Song, der rauskommt. Und dann dachte ich mir, nee, warum? Nee. Dann habe ich bis 4:30 gepennt. Ich muss um 5 Uhr am Theater sein. Aber das war natürlich die Grundlage dann für mein Vorhaben, eben nach der Show dann noch 6 Stunden zurückzufahren. Habe ich dann auch gemacht, war dann um 4:30 morgens, quasi 12 Stunden später, war ich dann in Hamburg wieder. Ja, und dann am nächsten Tag ging das los mit der Migräne. Komisch, oder? Ich weiß gar nicht, warum.
Total seltsam. Ich finde es erstmal schön, dass du sagst, morgens um 12. Das finde ich schön. Dass du die Definition von Mittag nimmst, um morgens zu sagen. Finde ich gut.
Nun, wir sprachen in der letzten Folge drüber. Für mich ist das etwas verschoben. Demnach, ich habe es noch nicht geschafft. Ich dachte mir letzte Nacht noch, weil mein Rhythmus ist natürlich jetzt immer noch so ein bisschen, also eigentlich normal, aber auch verschoben. Du weißt, was ich meine. Ich dachte mir noch, als ich ins Bett ging, dann so um kurz nach 4, dachte ich mir, ey, und in einer Stunde aufstehen für den 5 AM Club, das ist schon... Das ist schon eine andere Welt, ne?
Ja, voll. Aber wie gesagt, es ist ja in weit keine andere Welt. Es ist ja wie ein Jetlag, ne? Es ist ja einfach wie, ja, wenn voll. Du mit Leuten in Amerika quatschst, so, die sind einfach verschoben und mehr ist es ja nicht.
Du, das ist ja auch, Zeit ist relativ. Zeit gibt es ja vielleicht auch gar nicht, ne? Ich meine, da könnte man jetzt auch in die Diskussion einsteigen. Es ist einfach nur unser Empfinden. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ein Ding erlebt, und zwar in meinem Migräne-Fieberträumen. Also Fieber hatte ich nicht, aber du weißt, was ich meine. Ich bin aufgewacht an diesem krassen Tag, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, wann das war, ist auch Wurst. Und ich hatte einen Traum, der hat mich nicht mehr losgelassen. Und du weißt, wie das mit Träumen ist, normalerweise kann man sich schwierig dran erinnern, vielleicht nach dem Aufwachen, so die ersten paar Minuten, eine Stunde, vielleicht konzentriert man sich drauf oder schreibt sich's auf. Ich habe es mir aufgeschrieben. Und zwar konnte ich in diesem Traum, im Verlauf des Traumes, wo ich war, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich hatte meine Fähigkeit verloren zu laufen. Und mein Lieber, ich war fix und fertig danach. Ich war richtig am Arsch. Also in diesem Traum ist es sukzessive hat es abgenommen. Ich habe gemerkt in dem Traum, dass ich irgendwie ging das nicht mehr und ich konnte das alles so nicht mehr bewegen anatomisch und es wurde immer schlechter und bin dann bei einem Ex-Kumpel, mit dem ich mich vor Jahren mal verkracht hatte, früher ganz bester Freund, aber wie das manchmal so ist im Leben, verkracht, nichts mehr mit zu tun leider. Und da war ich dann mit Krücken und da ging schon nichts mehr und war quasi dem auch ausgeliefert, dieser Situation, diesem Streit, dieser Gesamtsituation, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, aber das hat auch viel mit Familien zu tun. Das waren ehemalige Familienfreunde unserer Familie. Dann war der älteste Sohn dieser Familie ist eng mit meiner Schwester gewesen. Die waren zusammen in der Schule und eben der Bruder, das war früher mein bester Kumpel. Wir sind zusammen in Urlaub gefahren, Hasene. Ne? Also deswegen, aber so eine Bindung war das. Und da bin ich eben gelandet, in dieser verkrachten Situation. Ich war völlig überfordert. Ich bin aufgewacht, schweißgebadet und bin erstmal aufgestanden, um zu gucken, kann ich, weil das sich so echt angefühlt hat, und bin hier rumgelaufen und habe mich meines Lebens gefreut, dass es nur ein Traum war. Kennst du sowas auch?
Ja, voll. Träume, die einen richtig mitnehmen, die einen richtig irgendwie einmal zurück auf den Hosenboden setzen, wo man echt so ein bisschen eine andere Appreciation für so kleine Sachen hat. Eben wie so das Normalste für uns auf der Welt laufen. Wenn einem das mal genommen wird, ich kenne das nicht mit Laufen, ich kenne das mit Sehen. Ich habe manchmal Träume, wo ich das Augenlicht verliere. Boah. Selten, Gott sei Dank, aber so alle 2 Jahre mal ein Traum oder so, und echt, da wache ich auch schweißgebadet auf und habe gar keinen Bock mehr.
Alter, ja. So krass, das hat sich so real angefühlt. Es ist wirklich, und das habe ich wirklich nicht oft. In der Regel erinnere ich mich gar nicht daran, an die Träume, aber es gibt manchmal echt so Dinger. Manchmal muss ich aber auch sagen, ist es auch richtig geil, weil manchmal sind ja Träume wirklich wie in so eine andere Welt und wie auf so einer zweiten Ebene, ne? Dass du irgendwelche Sachen erlebst und wachst auf und denkst dir, ach krass, irgendwie cool so. Mhm. Und ich kenne es auch, dass ich aufwache und wieder, kennst du, dass du so kurz aufwachst, irgendwie einen Schluck trinkst oder zumindest aufwachst und dann wieder aber auch in den Traum zurück möchtest?
Na sicher.
Also, und das, ja, manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Hattest du als Kind auch so einen Albtraumtraum, der immer wieder kam?
Ja, ich hatte einen Traum, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich weiß, ich hatte als Kind mal das Thema, dass einmal im Jahr, immer so kurz vor der Weihnachtszeit oder so, kam ein Traum um die Ecke, der richtig schäbig war, und zwar der vor einem endete, ich kann mich nur an das Gefühl erinnern, das war ganz erbärmlich. Kennst du das, wenn jemand dir mit so der Faust oder der Hand den Rücken so runterfährt und man ist so, so, das Gefühl, klar. Das Gefühl in ultra krass und ultra extrem und intensiv, das war immer das Ende vom Traum. So richtig erbärmlich, dieses Gefühl, und da bin ich auch aufgewacht, so, mit genau diesem ekligen Gefühl, wenn dir jemand so den Rücken runterfährt, so ganz schäbig.
Ich verstehe. Mein Kindheitsalbtraum war, ich war großer Dinosaurierfreund. Und ich hatte eine ganz große Dinosauriersammlung. Und früher gab es ja auch dann so Billo-Teile und so. Ich meine, als Kind war einem das egal, aber jetzt so reflektiert im Nachhinein. Ne, es gab hochwertige und billigere, und ich hatte so ein billigeres, und das war richtig schlecht angemalt. Das war so ein richtig gruseliges, das sollte so ein Brachiosaurus sein, ne, einer mit diesem langen Hals, und ja, sah aber ein bisschen komisch aus. Und dieses Vieh hat mich in meinem Traum, in meinem Kinderzimmer, ich war in meinem Kinderzimmer, und das ist mir hinterhergeflogen. Und weiß nicht, was es wollte. Jedenfalls hatte ich panische Angst und Schiss, und das habe ich ganz, ganz oft geträumt. Und das weiß ich bis heute noch. Das ist mein Kinderalbtraum. Ja. Und davon habe ich ganz, 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 ganz oft geträumt. Also Wahnsinn. Schäbig. Ich kann mich auch noch erinnern, und das kennst du bestimmt auch, und ganz, 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 ganz viele Flamingos sicherlich auch, dieses Gefühl von sich im Traum. Nee, warte, ich fange anders an. Dass du fällst und beim Aufschlag wachst du auf. Du weißt es aber vorher, dass wenn der Aufschlag kommt, dass du dann aufwachst.
Ja.
Kennst du das auch?
Ja, sicher.
Jetzt kenne ich mich mit Traumdeutung nicht aus. Ich glaube, das ist eh nicht dein Gebiet. Wir könnten das wahrscheinlich auch wissenschaftlich irgendwie erklären. Keine Ahnung. Aber es ist ja schon krass, ne? Dass gerade dieses Fallen, dass das so viele Leute betrifft oder die das zumindest kennen.
Ja, ich meine, das ganze Thema Traumdeutung und so ist ja ein sehr schwammiges Forschungsgebiet irgendwie. Heute Morgen erst im Fernsehen so einen Bericht drüber gesehen. Und es gibt ja Menschen, die haben so viele Albträume, dass die mittlerweile so eine Art self-fulfilling prophecy sind. Sprich, die haben so Angst vorm Einschlafen, dass wenn sie einschlafen, kommt dann ein Albtraum, weil sie einfach die ganze Zeit so eine Angst davor haben. So, und da beißt sich dann die Katze am Ende in den Schwanz. Und das ist super, super, leider für die natürlich, aber es ist super interessant, was da abgeht und was der Körper damit versucht zu verarbeiten. Was da genau passiert. Es gibt zum Beispiel so Theorien, dass wenn du einen Albtraum hast, wo dir die Zähne irgendwie ausfallen, dass das was mit Geldsorgen, genau, zu tun hat.
Genau.
So, und das ist ja auch, es ist eine gängige Theorie, aber belegen kannst du es ja nicht. Oder nicht, nee, so wirklich, nee, zumindest. Weil nicht jeder Mensch mit Geldsorgen träumt, träumt davon, dass ihm die Zähne ausfallen. Deswegen, also alles ein bisschen schwierig. Aber trotzdem super interessant. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich noch jung, 16, 17, da war ich der festen Überzeugung, meine Träume sagen die Zukunft voraus.
Spannend. Und zwar ist denn was passiert? Ist es auch eine Art von Manifestation dann, dass quasi, wenn du dran glaubst, dass es dann auch passiert? Also meine ich jetzt ernst, ne? Ich will dich nicht verarschen. Ich meine es voll ernst.
Alles gut. Natürlich kein Blassen, so weiß ich nicht. Vielleicht redet man sich da dann auch schön so, ne? Oder vielleicht interpretiert man da ein bisschen zu viel rein und so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man was Bestimmtes träumt, dass man da so ein allgemeines Thema irgendwie sieht. Und wenn das Thema dann in einem ähnlichen Setting einem widerfährt, dass man dann glaubt, oh, ich habe davon schon geträumt. Aber ich bin ja nach wie vor der festen Überzeugung beim Déjà-vu, dass ich das geträumt habe. Dass wenn ich ein Déjà-vu habe, weiß ich, das habe ich doch geträumt. Ich habe doch genau die Situation hier schon mal geträumt. Das gibt's doch nicht. Da bin ich der festen Überzeugung.
Kann sein. Ja, Déjà-vu ist doch mal wirklich spannend. Ja. Wirklich spannendes Thema. Fehler in der Matrix und so. Wer weiß. Multiversum, Leben in der Matrix, Konstantin, wir wissen es nicht.
Ich fände es aber geil. Ich fände es geil, wenn wir in so einer Matrix leben würden.
Das wäre aber auch creepy, ja. Es wäre
ganz sicher.
Aber dann nur, wenn man, ja, ich weiß nicht, ich möchte dann auch mal irgendwie aufgewacht werden und dann auch vor die Wahl gestellt werden. Blaue oder rote Pille und dann, das wäre schon geil.
Ja, aber wirklich? Nee, ich würde es nie wissen wollen, aber ich hätte gern diese Superkraft.
Echt? Doch, ich will die Wahrheit wissen. Und dann kann ich mich immer nur entscheiden.
Okay.
Ich muss mal kurz beim Traumthema bleiben. Ich hatte nämlich noch einen krassen Traum.
Ja, bitte.
Habe ich nämlich meiner Therapeutin auch von erzählt. Das ist richtig krass. Und zwar habe ich geträumt, dass meine Mutter noch lebt und die kommt zu mir und wollte mir verklickern, dass das ja alles nur ein mega Gag war. Und alle fanden es richtig witzig so. Und es kann, wie, du hast das geglaubt, oh, voll der Witz und so, haha. Und ich war richtig piss, ne? Also im Traum und auch nach dem Aufwachen noch. Und dann habe ich das natürlich auch, das ist mir noch so präsent, im Traum dann hinterfragt. Ich so, ja, warte mal, aber wir haben noch die Beerdigung und bla und verbrannt und dann, ne, und keine Ahnung. Und ja, nee, das war so und so und wir haben das vorher wegdeponiert und ich brauchte mal eine Auszeit und so. Und ich bin aufgewacht, ich war richtig angepisst.
No shit, Alter, krass.
Das, krass, oder?
Ja,
mega. Wie würde man das denn deuten? Ich weiß es nicht. Aber das sind so Sachen, die, also das weiß ich noch, ne?
Also da würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und behaupten, das ist ja bestimmt auch irgendwo eine Art Wunsch. Also klar wünscht man sich, wenn man jemanden verloren hat, der einem sehr wichtig ist. Ich würde mir auch wünschen, dass mein Vater auf einmal vor der Tür steht und sagt, ha, verarscht. So. Das wäre ja schon ein bisschen, also Grund für einen Streit, aber irgendwie ja auch krass schön. So, und ich könnte mir vorstellen, dass, weil das ist so die letzte Möglichkeit, die noch übrig bleibt, dass es alles eine größte Verschwörung war. Alles andere, jede andere Option ist leider nicht realistisch.
Ja, aber stell mal vor, dann steht, also jetzt, ich beziehe das mal jetzt auf mich, meine Mutter steht da und sagt das, dann würde ich sagen, okay, und schon geh mal wieder. Ne? Kannst dich mal pissen jetzt, Mann. So ein Gag, den kannst du mit mir nicht machen. Ist ja schön. Nee.
Ah, krass. Ja, ey. Also ich könnte mir vorstellen, dass man am Anfang sehr wütend ist und das dauert dann genau zwei, drei Tage. Und dann, ja,
ihr habt einen Witz gemacht.
Schon klar. Ja.
Du hast vollkommen recht.
Vielleicht reicht eine saftige Ohrfeige und dann darf sie reinkommen.
Das hat meine Mutter immer gesagt, wer seine Eltern schlägt, dem wächst die Hand aus dem Grab nach oben. Das waren so Kindheits. Ja. Ich meine, nicht, dass sie ansatzweise diese Situation, ne, aber es waren halt so Sprüche, kennst du vielleicht auch. So, also Oma hat immer so Sprüche gebracht, Mama hat so Sprüche gebracht und das war einer von denen. Ja. Hand gegen die Eltern erheben, was nie passiert ist, aber ne, dann wächst die Hand aus dem Grab.
Ja, voll.
Ja, nee, krass, sind wir direkt jetzt hart eingestiegen.
Mein Gott, das ist ja schon fast Therapy-würdig hier, ne?
Fast Therapy-würdig, genau. Aber ohne wirklich, also, ja, nur aus Erzählungen. Ne? Wir sind ja jetzt nicht wirklich in die Thematik reingegangen, weil ich mich aber auch nicht auskenne. Ab und zu google ich mal so ein Ding, aber, so ist es. Ja. Ich habe übrigens diese Golf-Doku und auch die Formel-1-Doku angefangen. Ich muss sagen, ich stelle fest, ich gucke das und finde es ultra geil.
Schon, oder?
Ja, aber, es kommt leider ein Aber, ab der dritten Folge denke ich mir, okay, jetzt bin ich raus.
Ah, warum?
Weiß ich nicht. Also gerade bei diesem Golf-Ding, ich habe das mit dieser neuen Liga da und so, ich fand das super geil, total spannend und ich habe es echt verschlungen, es ging ja so eine Stunde oder so, ich fand es richtig geil. Zweite Folge auch noch und dann, ich kann dir nicht mal sagen, warum, kam so der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt wiederholt sich's irgendwie. Also jetzt, ne, habe ich das irgendwie gesehen, ich habe es verstanden und ich habe es abgefeiert. Und dann wurde es mir zu viel. Ging mir bei dieser Tennis-Doku genauso. Und bei dieser Formel-1-Doku interessanterweise auch.
Okay.
Also ich weiß, ich kann dir nicht sagen, warum.
Na, es, aber es, vielleicht, ich feiere es vielleicht richtig muss man, hart ab und dann... Vielleicht muss man vorher schon so ein bisschen ein Fan von dem Sport sein, um irgendwie auch so das Interesse zu haben an den Spielern, die man schon kennt, sage ich mal, und dann so die Background-Informationen auf einmal auch noch zu bekommen und was so hinter den Kulissen abgeht und wie die mit ihren Familien sind und wie die eben über dieses neue Liftgolf denken und so weiter. Das ist ja schon nicht uninteressant, zumal das war ja mega disruptiv, was da passiert ist. Mal für alle Flamingos, super lames Thema, für alle, die kein Golf da irgendwie Interesse haben. Es gibt eine neue... Das ist so ein bisschen wie eine neue Bundesliga im Golf. Wurde einfach jetzt aus dem Boden gestampft, nennt sich LIV-Golf. Man kennt vielleicht noch die sogenannte PGA-Tour. Das ist so das eins der ganz großen weltweiten Golfturniere, sage ich jetzt mal. Da wirst du Mitglied als Profigolfer und spielst dann die ganzen Turniere mit in jedem Wochenende oder jedem zweiten. Und wer am Ende die meisten Sieger hat, gewonnen. Pi mal Daumen. So, und jetzt kam LIV-Golf und hat gesagt, nö, wir machen jetzt auch noch eine eigene Tour hier quasi auf. Und wer hier mitmachen will, die haben dann irrsinnig hohe Geldangebote gemacht an manche Profigolfer, weil beides kannst du nicht wirklich machen. Du kannst nicht gleichzeitig PGA-Tour und LIV-Golf-Tour spielen, beziehungsweise dann beides nur so halb und dann lohnt es sich irgendwie auch nicht mehr so richtig. Das Problem war nur bei LIV-Golf, erstmal gut, die kamen rein, ganz neue Regeln, also neue Teamaufstellungsregeln und so weiter. Aber das große Problem war, das Geld von LIV-Golf, das heißt der ganze Background, kommt, soweit ich das verstanden habe, aus Saudi-Arabien. Und da steht ja ganz, ganz groß zur Debatte eben das Thema, dass die unter anderem diesen Khashoggi damals ermordet haben und so. Und das wurde ja, soweit ich weiß, auch schon bewiesen und so. Das heißt, effektiv ist da Blutgeld und die betreiben sogenanntes Sportswashing. Also die wollen ihr Image ein bisschen reinwaschen, indem sie ganz unschuldige Sports-Events finanzieren. So. Und das lassen halt sehr viele Leute nicht zu. Und auch die PGA-Tour war super entrüstet über das ganze Ding, dass dann eben LIV auch angefangen hat, eben manchen Golfern, unter anderem Tiger Woods, natürlich auch irrsinnige Summen vorher schon angeboten haben, um überhaupt mitzuspielen. Ich glaube, Tiger Woods hat 700 Millionen Dollar angeboten bekommen, um überhaupt mitzuspielen. Da sind die Preisgelder noch gar nicht mehr drin. Das sind jetzt erstmal nur, komm zu uns auf die Tour, dann kriegst du schon mal 700 Millionen oder 600 Millionen oder eine völlig abstruse Summe. Und sehr viele PGA-Profis haben das abgelehnt, weil sie sagen, nein, wir bleiben dem alten PGA-Ding hier treu. Und LIV-Golf, das ist eben Sportswashing und das wollen wir nicht und das ist nicht gut. Aber sehr viele haben da eben leider auch ja gesagt. Das heißt,
ja gut, man muss ja jetzt dazu sagen, im Falle von Tiger Woods, den Namen hat man ja vielleicht auch als Nicht-Golf-Freund schon mal gehört, irgendwie, keine Ahnung. Könnte ich mir vorstellen. Jahrelang weltbester Spieler, oder?
Ja,
ganz klar. Absolut. Ne? Und der war ja sehr, der hat ja, korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches erzähle, der hatte einen sehr schweren Unfall und konnte jetzt auch ganz lange nicht spielen, oder? War doch lange verletzt.
Genau, der hatte einen ganz schlimmen Autounfall und konnte kaum laufen. Er konnte jeden Golfschlag machen, er kann nur die Strecke nicht mehr gehen.
Ja, aber dafür gibt es ja Caddies. Also diese
darfst du auf Tour
nicht.
Gibt's auf Tour nicht, musst du laufen. Musst viermal am Wochenende die gesamten 7 bis 8 Kilometer laufen.
Okay, das wusste ich nicht. Okay, ich verstehe. Was soll ich noch sagen? Ja gut, du hast es jetzt eh schon aufgeklärt. Bei mir ist gerade eine Frage aufgeploppt, warum machen die das denn dann nicht saisonal? Ne? Dass sie sagen, okay, PGA-Tour ist von dann bis dann und dann macht doch diese LIV-Tour-Geschichte halt in einem anderen Zeitraum. Aber du hast es dann eh aufgeklärt. Dieses Geldwäsche-Ding, das ist ja, ich glaube, ganz normal. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Das ist ja im Endeffekt in der Musikindustrie, auch in Deutschland hier, nichts anderes. Ne, da klinken sich mafiose Strukturen oder irgendwelche Banden oder Familienklane klinken sich ein, bringen Künstler hoch, supporten die mit ihrem Geld. Und dann gibt es richtige Farmen in unter anderem Russland und so weiter, die das Ganze dann durchstreamen auf wirklich höchstem Niveau. Zum Beispiel hier Apache 207 ist ja so ein Fall, ne, deswegen sehr umstritten. Der ist ja jetzt, hast du vielleicht auch mitbekommen, der hat ja jetzt Last Christmas überholt mit Chartplatzierung und ist ja seit Anfang Corona, glaube ich, mit seinem Song Roller irgendwie in den Charts und hat jetzt alle Rekorde gebrochen. Wirklich alle Rekorde gebrochen im Musikbiz, die du irgendwie brechen kannst, in Deutschland vor allen Dingen auch. Und das rührt aber tatsächlich daher, meines Wissens nach, keine Ahnung, aber dass eben auch so mafiöse, du weißt, was ich meine, Strukturen hinterstecken und ja, deswegen so ein bisschen fragwürdig. Damit eben auch Geld gewaschen wird, ne? Ja. Weil diese 0,0003 Cent, ne, wenn du dann deine, weiß ich, 20 Milliarden Streams hast, dann wirft das natürlich auch ordentlich Geld ab. Hm. Und ja, genau, so wird das auch gewaschen. Schade. Ja. Also clever, ja, irgendwo auch clever, aber ja, es macht voll halt den Markt kaputt.
Ja, ja, es ist halt unglaublich schade, dass so ein bisschen das, worauf es ja ankommt und das, was uns ja alle interessiert, so ein bisschen, nämlich was ist der eigentliche Geschmack der Menschen, wird dadurch ja völlig verwässert und ist einfach nicht mehr repräsentabel, so null. Nee. So, zumal wird jetzt auf diese Art und Weise ja auch irgendwie Geld sehr nochmal mehr ungerecht verteilt, weil du kriegst ja diese Massen an Kohle, kriegst du ja an Wahrheit nur noch, wenn du die Connections hast und eben irgendwie diese illegalen Machenschaften da irgendwie mitspielen willst. Und es gibt so viele ehrliche und krasse, geile Bands irgendwie, die halt davon gerade mal so grob leben können, aber halt so mega durch die Decke gehen sie eben auch nicht. Und man kann eben nicht mehr unterscheiden. Und das finde ich so schade, weil es gibt bestimmt Menschen, die kriegen wirklich die ganzen Klicks, weil die einfach so krass, jetzt weiß ich nicht, Taylor Swift zum Beispiel, so, die hat so eine riesige Fanbase mittlerweile. Sobald die ein neues Album rausbringt, wird das ganz organisch milliardenmal geklickt. Die braucht so einen komischen Bot da gar nicht. Aber die ist trotzdem jetzt irgendwie auf einem Level, auf einer Art und Weise mit Apache, wo man sich halt auch denkt, das kann so nicht ganz sein, Dicker. So, A, ist es offensichtlich und B, was sagt es über die Möglichkeiten heutzutage aus und wie, vor allem, wie kann man das eindämmen? Das ist ja ätzend.
Du, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass diese ganzen alten, in Anführungsstrichen, Altkünstler aus einer anderen Generation, die sind davon betroffen. Ja. Immer selbst, also jetzt ein ganz krasser Bruch, ne? Aber selbst ich bekomme das mit. Es wird nur noch gepusht von also mit meiner kleinen Bubble, wie gesagt, überhaupt gar kein Vergleich, krasser Break jetzt. Aber meine Radio-Promotion ist zum Beispiel jetzt auch abgesprungen, weil es einfach die Ergebnisse nicht so sind, wie sie gewollt sind. Und mittlerweile funktioniert nur noch Hip-Hop oder alles so Richtung Nina Chuba und so weiter. Das funktioniert noch und da wird das Geld investiert.
Warte mal. Was ich nämlich, also jetzt mal blöd, das ist vielleicht auch nicht in unserer Bubble, deswegen kein Blassen, aber ich kann mir nämlich nicht vorstellen, und das ist das, was ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Leute das gerne alleine hören. So, das ist, die meisten dieser Songs, die sind ja relativ generisch, so, die klingen ja irgendwie alle gleich, Also mal blöd, ich habe so das Gefühl, mittlerweile stecken eben hinter all diesen super erfolgreichen Hip-Hop, Elektro, Tanz, was auch immer Songs, stecken nur noch Bots irgendwie, die ganzen Songs schon vorprogrammiert haben und die effektiv dann die Klicks hochtreiben, eben mit irgendwelchen blöden, shabby Tricks. Und was soll das? Also, what is it?
Ja, wie gesagt, so genau kann ich dir das alles auch nicht erklären. Ich weiß nur eben, dass es da auch natürlich Richtlinien gibt, also dass ein Song darf alles kann, nichts muss, aber sollte, um interessant zu sein, auch für den Algorithmus eben nicht länger als schlag mich tot, 2 Minuten 10 gehen, es muss mit dem Refrain anfangen, es muss sofort catchen, die Hook muss sofort kommen und so weiter. Ich glaube, da müssen wir uns mal einen Gast einladen, wenn uns das jetzt näher interessiert, der das näher erläutern kann, aber auf diesem Weg ist es, vielleicht ist das auch mittlerweile schon runtergegangen. Vielleicht ist das schon bei 1,30 mittlerweile ein Spotify-Song. Ne? Oder dass es dann im Loop laufen kann oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Also es ist,
aber sag mal, hast du das mitbekommen in Amerika, was da abgeht mit, oh Gott, welche Firma waren das? Dass die so richtig schäbige Machenschaften da machen?
Nee.
Ich glaube, oh Gott, das mache ich hier, oh Gott, das werde ich sicher verklagt, oh Gott. Es gibt eine ganz große Firma in Amerika.
Keinen Namen nennen.
Ja, dann piepst mal bitte den Namen, den ich gerade gesagt habe, raus.
Ach so.
Also es gibt eine große Firma in den Staaten, die eben Tickets vertreibt. Und denen gehört gleichzeitig jede große Konzertvenue in den Staaten. Das heißt, Da gibt es mittlerweile ganz viele Online-Berichte drüber, das ist richtig schäbig. Die verhandeln quasi mit sich selber, wie viel Mieten sie so einnehmen und wie viel Provision sie auf Kartenverkäufe und so weiter machen. Und jeder Künstler ist am Ende einfach, steht vor so einer Friss- oder Stirb-Situation, muss zum Teil vielleicht sogar ein Minus oder super deutlich weniger erwirtschaften, als sie eigentlich würden, wenn es Konkurrenz am Markt gibt. Aber die haben so eine krasse Monopolstellung einfach, dass sie da allmächtig sind. Und wenn du in einer bestimmten Venue spielen möchtest, geht nicht. Gehört nämlich denen. Und wenn du es dir mit denen verscherzt, dann kriegst du die guten und nicht mal nur die großen, also jetzt nicht mal hier nur Madison Square Garden oder so, sondern auch die mittleren bis kleineren für eben so kleine coole Bands, die ich so liebe. Apropos Bands, wir müssen unsere Playlist mal wieder befüllen, nur um das mal gesagt zu haben.
Stimmt. Die man so, nicht finden kann.
Ja, aber ey, das verstehe ich nicht. Die ist öffentlich, da ist alles da. Also ich verstehe nicht, warum man die nicht findet.
Ja, aber hast du mal selber geschaut?
Na, kann ich ja nicht. Ich bin ja eingeloggt und unter meinem Namen läuft ja die Playlist.
Ja, stimmt. Nee, also ich kann es nicht finden. Aber erzähl mal weiter. Okay.
Das Problem ist, es führt halt dazu, dass, jetzt bin ich verwirrt mal, Flamon Salingo, hier ist sie doch. Ja, also ich finde sie, aber
gut. Ja, du findest sie. Ja.
Es führt auf jeden Fall dazu, dass die haben so ein Riesenmonopol, du bist auf die angewiesen, du kommst um die nicht drumrum. Und die meisten Künstler, brauchen halt diese Hallen. Und wenn die mit denen diskutieren und verhandeln, es gibt keinen Verhandlungsspielraum, weil Künstler keinerlei Argumente haben. Die können nicht sagen, dann gehen wir in ein anderes Venue, weil das andere Venue gehört auch denen. Das heißt, das ist eine absolute Friss- oder Stirb-Situation. Da gibt es von dem John Oliver, kennst du den, diesen britischen Comedian, Late-Night-Host aus den Staaten? Da gibt es einen ganz tollen Bericht von dem John Oliver Tickets. Sucht euch das mal raus. Das ist sehr, sehr, sehr interessant, was da abgeht, weil es super frech ist und super unfair und so. Und es gab jetzt auch so ein Kongress-Hearing in Amerika, wo meine Lieblingsband Lawrence, mal nebenbei, tatsächlich ausgesagt hat und das Problem erläutert hat und so. Also es ist ein Riesending, was da gerade abgeht. Und Lawrence ist gerade auf Europa-Tour und sie kommen nicht nach Österreich und ich kann sie nicht sehen und ich bin total traurig.
Naja, aber wir haben ja 2023, es gibt ja Möglichkeiten, sich Flüge zu buchen in andere Städte unter einer Stunde. Also
ist mir zu teuer.
Ja, okay, gut. Das ist, ja, das verstehe ich. Das ist ein schlagendes Argument. Generell, lass mich nochmal kurz, also ja, also das Phänomen, also ich habe davon nichts gehört, ich bin erschüttert, aber ich kann mir das eins zu eins so vorstellen, dass das genauso passiert, auf jeden Fall. Ich habe jetzt keinen Vergleich irgendwie hier nach Deutschland, weil ich da auch zu wenig in der Materie bin, aber ja, schlimm. Generell den Eindruck aber bei der Musik, dass auch, wie ja auch leider bei uns Musical, Quantität vor Qualität geht. Und das ist eine sehr, sehr traurige Tendenz.
Das ist natürlich so ein... Ich möchte ehrlich gesagt nicht in den Schuhen stecken von den Menschen, die entscheiden, welches Stück wo wann gespielt werden soll. Weil, seien wir uns ehrlich, wie du es machst, machst du es falsch.
So. Ja, ich meinte eher damit so eher die Besetzungspolitik. Na, jetzt in dem Fall oder jetzt im Fall im Musikbereich einfach, was ich gerade eben angeschnitten habe, das ist ein Song, da geht es gar nicht darum, um Inhalte, um Emotionen, sondern da geht es darum, okay, du hast einen Slot von 2,10 oder 1,30 und das musst du irgendwie befüllen. Und dann gibt es eben solche wie hast du das genannt? So Sachen, Algorithmus-Generatoren und keine Ahnung, die das alles schon vorgeben.
Ja, ich glaube, das Riesenproblem kommt so von der Grundstruktur in der Kunst. Aktuell ist es ja so, gerade in der, nennen wir es mal blasphemisch, in der kommerziellen Kunst, ist es ja so, dass ich habe das Gefühl, es müssen die falschen Leute beeindruckt werden. Ja, also irgendwie, es ist jetzt zum Beispiel, wenn es um Sponsoren und Geldgeber geht, musst du denen irgendwas abliefern, was aber vielleicht mit dem Geschmack des Zielpublikums gar nicht mehr viel zu tun hat. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil davon ist abhängig, ob du überhaupt größer rauskommst, egal ob im Musical oder, weiß ich nicht, als Galerist oder keine Ahnung, was noch in der Kunst alles geht. Du musst immer die falschen Leute, in Anführungsstrichen falsche Leute, beeindrucken, die vielleicht auf einem anderen Wissensstand sind, die vielleicht eben zum Beispiel glauben, jetzt Beispiel Musical, wieso, wir müssen noch einen Star besetzen, irgendeine Größe in der Musical-Welt, damit sich das besser verkauft.
Aber ehrlich jetzt. Zurückzuhalten. Nee, ich habe hundertprozentig richtig. Ja.
So, und das kann man ja auch verstehen, aber ich habe das Gefühl, da muss man halt, da beeindruckt man an der falschen Adresse. Deswegen finde ich ja zum Beispiel, was jetzt gerade in Berlin abgeht mit Romeo und Julia, ohne zu weit jetzt ins Thema Musical abrutschen zu wollen, ich habe das Stück noch nicht gesehen, ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber ich finde die Cast schon mal geil, weil ich kenne keinen einzigen Namen. Also bis auf ein, zwei Kollegen, mit denen man mal gearbeitet hat. Aber da denke ich mir, geil, das ist ein Stück, das könnte ich mir angucken, ohne auch nur im Ansatz voreingenommen zu sein und einfach die Rollen zu akzeptieren, wie die sind. So, das ist der Romeo, das ist die Julia, fertig. Geil. Genau.
Dann lass uns doch tatsächlich das Thema wechseln, weil sonst. Ich merke auch, wie ich mich schon wieder aufrege, deswegen.
Okay. Alles klar, nein, cool.
Pass auf, ich überbrücke das mit einem kleinen Witz. Ganz so viele habe ich eh nicht mehr auf meiner Mainliste. So, pass auf. Ah, den kennst du bestimmt. Kommt ein Rocker in einen Blumenladen und fragt, ey, wo sind denn hier die ganzen Roses?
Oh nice.
Kanntest du nicht?
Nee, irgendwie nicht.
Wie nennt man einen Delfin mit Unterhose?
Sag.
Slipper. Und ich bin mir sicher, den kennst du auch. Was ist gelb und kann nicht schwimmen?
Sag.
Ein Bagger. Ja.
Nice. Pass auf, jetzt. Über den habe ich morgens im Bett, den habe ich, manchmal liege ich morgens mit meiner Frau noch irgendwie so im Bett und sie pennt noch und ich bin schon mal wach und will sie aber auch nicht aufwecken, deswegen schnappe ich mir mein Handy und gucke halt irgendwie leise irgendwelche Videos und so. Und mittlerweile werden mir sehr viele so Witze angezeigt, ja, wo einfach Leute Witze vorlesen sollen und dann selber drüber lachen. Und über den Witz habe ich tatsächlich so krass Tränen gelacht, dass meine Frau aufgewacht ist. Tut mir im Nachhinein übrigens sehr leid. Und zwar: Die Liste aller Waldfeen, die namentlich bekannt sind, Doppelpunkt. Holla.
Ja, gut.
Ich finde den so blöd, doch, dass ich ihn wieder blöd. Großartig finde.
Ja, stimmt, stimmt. Doch, der ist super. Der ist super. Ich habe sowieso, ich habe aufgegeben mittlerweile, mir das mitzuschreiben. Ich ständig komme ja auch mittlerweile in guten Serien und keine Ahnung, fallen mir Witze auf. Aber ich merke mir das nicht. Wir haben ja auch echt, auch glaube ich, noch viel im Posteingang. Ne? Wir müssten das eigentlich mal auswerten. Ich habe wieder angefangen mit Modern Family. Kennst du Modern Family?
Ey, gut, dass du sagst. Gloria und ich, wir sind jetzt mittlerweile gemeinsam bei Staffel 9 oder 10. Wir gucken es gerade durch. Wir bingen es gerade durch.
Ach, ist das. Also ich kannte die Staffel 11 nicht, die gucke ich gerade. Aber
Nicht spoilern.
Nein, mache ich nicht. Aber ich wollte darauf hinaus, dass ich eben auch das eigentlich mit meiner Frau mal schauen will, weil ich werde es auch mit meiner Tochter schauen. Ich glaube, das geht. Die wird jetzt sehen, das muss funktionieren. Damit sie diesen Humor einfach lieben lernt. Es ist grandios. Es ist so witzig. Liebe Leute, Flamingos, schaut Modern Family. Alle. Dumpy, Phil Dumpy ist mein absoluter
Liebling. Oder Phil ist für mich ein Gott. Der ist wirklich, ich finde ihn so herrlich, herzlich, naiv, süß.
Alle. Oh. Ich finde, ja, alle in ihrem Bereich finde ich grandios, wirklich. Oder wie heißt sie denn noch? Och.
Welche denn?
Mit echten Namen. Ja, sie, die Frau von El Bundy hier.
Ach so.
Aber nicht in der Serie, sondern in echt.
Sofia Vergara.
Ja, oh, Alter, es ist auch großartig. Und da frage ich mich echt, Das ist wirklich, dass sowas mal zu spielen, es ist so abstrus.
Ey, aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube nämlich, das ist so eine Serie, ähnlich wie Friends in Wahrheit, da haben sie es wirklich... Bei solchen Serien merkt man, wie Casting-Prozesse perfektioniert sind. Ja. Weil niemand anders könnte diese Rollen so ikonisch füllen, wie die Leute, die sie jetzt spielen.
Absolut.
Und wirklich, niemand kann so wie Phil Dunphy sein. Das ist so eine Paraderolle. Der wird auch nie wieder was anderes spielen können. Geht nicht. Es ist nicht möglich. Das ist wie Barney Stinson hier, Neil Patrick Harris. Der hat im Fernsehen... Der ist und bleibt Neil Patrick Harris. Egal, was er spielt, das ist seine Rolle und man wird immer nur noch Barney Stinson sehen. Ausschließlich. Und Phil Dunphy wird immer Phil Dunphy sein. Und der Einzige, der es tatsächlich irgendwie geschafft hat, ist eben hier, ich habe vergessen, wie er heißt, der eben, Al Bundy.
Ja, also wenn, dann wird er immer eben El Bundy sein. Also das ist ja, wann lief das in den 70ern ja schon? Oder naja, 80ern?
Moment, aber das meine ich ja, da lagen ja, ich glaube, 20 Jahre zwischen seinem letzten El Bundy und Beginn von Modern Family. Das sind ist ja irre Zeit dazwischen vergangen und er ist auch einfach nur fantastisch.
Dass er nochmal so eine Rolle bringt und nochmal neu irgendwie kreiert und sich selbst dann neu auch darstellt, das stimmt.
Ja. Ich habe übrigens einfach Side Note ganz kurz. Ich habe heute herausgefunden, dass in das Pizzafach von meinem Rucksack auch mein Laptop reinpasst.
Boah, Digga. Das war ein richtig schlechter Gag. Halleluja.
Ich fand den gut.
Das ist noch richtig schön präsentiert. Auch.
Danke.
Mal kurz in so einem Side-Fact reingeballert. Ich wollte noch sagen, Neil Patrick Harris, kennst du die Serie Eine Reihe unbetrüblicher Ereignisse? Auch Netflix?
Nee.
Kennst du nicht?
Nee.
Dann kann ich dir die nur wärmstens empfehlen. Auch sehr gut. Das ist auf Lemony Snicket. Kennst du das auch nicht? Mit Jim Carrey damals, Lemony Snicket?
Jetzt sagst du einfach komische Worte.
Ah, okay. Ich meine, dieser Charakter heißt Lemony Snicket. Und das ist so auf so einer ganz, Nicht, das muss er dir mal geben. Das ist so eine ganz, auch Drama, komisch, also, also ich glaube, das könnte was für dich sein.
Okay.
Eine Reihe betrüblicher oder unbetrüblicher, keine Ahnung, Ereignisse bei Netflix. Richtig gut. Gibt es 3 Staffeln und ich warte bis heute auf eine 4., aber ich befürchte, es kommt keine mehr. Ist auch richtig, richtig, richtig gut.
Cool.
Ja, eine klare Empfehlung an Olli.
Ich habe vor kurzem ein Video entdeckt auf Instagram und oh Gott, ob ich das noch zusammenkriege. Es kann sein, dass wir das rausschneiden müssen. I'm just warning. Das fand ich nämlich ziemlich geil, weil es ein bisschen weil's so ein bisschen eine philosophische Frage irgendwie aufwirft. Ich versuche mal zusammenzufassen. Es war ein Ausschnitt aus einem Film. Und da sieht man so, ich schätze mal, wir sind in den 40er Jahren, 50er Jahren oder so in New York und eine Gruppe offensichtlich aus den Südstaaten kommen da, also Cowboys mit ihren Frauen laufen durch die Stadt und kommen an einem Mann vorbei, der Elektronikgeräte verkauft, sprich so die frühen Kühlschränke, die frühen Waschmaschinen, die frühen Geschirrspüler. So, und da gehen die dran vorbei und fragen, was macht das Gerät hier? Da sagen sie, naja, das wäscht die Wäsche für sie. Dann sagt er, naja, aber die können wir doch selber waschen. Da brauchen wir doch kein Gerät für. Dann sagt er, ja gut, aber dafür können sie, während das ihre Klamotten wäscht, können sie in der Zeit andere Sachen machen gehen. Und am Ende ist eben der Kasus Knacktus, dass der Cowboy sagt, naja, halte ich jetzt für Quatsch, irgendwie die ganzen Dinge, die wir jetzt hier bei Ihnen kaufen müssen, dafür brauchen wir ja Geld. Und dieses Geld müssen wir uns also erarbeiten. Sprich, die Zeit, die wir frei bekommen, weil wir jetzt Geräte haben, die für uns zum Beispiel die Wäsche oder das Geschirr waschen, die müssen wir jetzt dafür nutzen, um zu arbeiten, um uns diese Geräte zu kaufen. Also sehe ich den Win-Win da nicht. Und das natürlich jetzt sehr, sehr vereinfacht, aber die Idee fand ich irgendwie gar nicht so doof, dass wir sehr viele Dinge, die uns das Leben eigentlich vereinfachen sollten, ja, kaufen müssen für Geld, für das wir arbeiten müssen. Und da frage ich mich, ob das nicht irgendwie irgendwo, ob da nicht ein Grundproblem unserer Gesellschaft verankert liegt.
Boom, ist das jetzt Therapy schon?
Nee, Therapy habe ich noch was anderes für dich.
Hast du was anderes? Ja, ist sicherlich was Wahres dran. Fand ich spannend. Ja, das stimmt schon. Aber wir kennen es ja gar nicht anders, ne?
Ja. Ja, also, aber es gab ja diese Zeit. Es gab ja diese Zeit, wo diese Geräte und elektrischer Strom und so alles noch nicht so präsent war, wo das alles noch neu war, wo Leute eben die Entscheidung treffen mussten, schaffe ich mir sowas jetzt an? Ich glaube, unsere Elterngeneration, die haben ja noch miterlebt, die Frage, kaufen wir uns einen Fernseher? Brauchen wir sowas? Klar. Ja? Klar. Und ich glaube, gut, ein Fernseher ist natürlich wirklich ein Luxusgut, aber jetzt so Sachen wie eine Waschmaschine, das sind Dinge, früher hat man sich die Wäsche selber gewaschen.
Ja, aber du brauchst aber eher eine Waschmaschine als einen Fernseher, also würde ich sehen.
Völlig richtig, aber Wäsche selber waschen kostet natürlich sehr viel weniger Geld am Fluss.
Ja, am Fluss, wollte gerade sagen, also okay, warte mal. Aber also wir kennen das vielleicht maximal mit dieser Handygeschichte und so weiter, aber ich wollte gerade sagen, da gibt es auch noch Zeiten, wo Menschen einfach ihr Essen auch noch jagen mussten, ne, und so weiter. Also das kannst du jetzt natürlich beliebig nach hinten verlagern.
Voll.
Es ist sicherlich was dran. Klar, aber ich glaube, das ist nun mal einfach der Fortschritt. Also ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Ich hatte letztens auch so einen Gedanken, als auch so irgendwie Cowboy, keine Ahnung. Da ging es auch um so rudimentäre Geschichten. Da dachte ich mir, ey, hätte ich jetzt Bock? Ach, ich habe eine Outlander oder so. Es ging eine Doku, so ein bisschen wie diese Serie mit Panama, wo sie da alle ausgesetzt wurden. Gibt es auch mit Kanada, ja? Eine amerikanische Sendung in Netflix, Outlander oder irgendwie sowas. Ja, wo die in Anführungsstrichen überleben müssen, obwohl da 8-Mann Kamerateam bei sind und so weiter. Ne? Aber da müssen sie halt eben auch, da müssen sie sich um kümmern, dass ein Feuer überhaupt am Start ist. Im Winter in Alaska, nicht Kanada, Alaska war es, Alaska. Dann gab es da Bären, die mussten sich irgendwie verteidigen, die mussten dann irgendwelche Eichhörnchen auch schießen oder fischen. Und wenn nicht, haben die einfach mal 5 Tage nichts gegessen und waren dementsprechend am Arsch. Ne? Und da habe ich mir nämlich auch mir die Frage gestellt, boah, hättest du da Bock drauf?
Mhm.
Überhaupt diese Gedanken, wo kriege ich frisches Wasser her? Kriege ich überhaupt ein Feuer an, weil ich überhaupt keine trockenen Späne habe? Ne? Geschweige denn irgendeinen Feuerstein und so weiter. Ne, das ist ja auch, das passt ja in irgendwo zusammen. Das ist ja dieser Grundgedanke, ne? Von diesem, ich weiß nicht, ey. Das wäre vielleicht mal echt so als Adventure-Ausflug, vielleicht als Erfahrung ganz geil, aber so für jeden Tag weiß ich nicht. Dann gehe ich doch lieber arbeiten und kaufe mir Luxusartikel.
ja, aber ich
so frage... So wie dein neues Interface.
Oh, Dennis. Oh, es ist so schön. Es steht hier vor mir. Ich muss es auch die ganze Zeit so ein kleines bisschen angucken, weil es ist so schön. Und es löst tatsächlich einen, da bin ich ein bisschen stolz drauf, weil das war ein Kauf, der war nicht mal Luxus, also klar, Luxus, was erzähle ich, aber mit einem Sinn dahinter, und das löst ein Problem, was ich hatte. So, deswegen ist es kein unnötiger Kauf. Und zwar ist es jetzt das erste Interface, wo ich zwei Mikrofone gleichzeitig anstöpseln kann. Sprich, wenn du in Wien bist, haben wir schon gesagt, nehmen wir eine Folge auf, dann musst du dich mir einfach nur gegenübersetzen. Ich habe ein Interface in der Mitte und es nimmt gleichzeitig unsere beiden Spuren auf und das Leben ist eine Wolke.
Und du hast auch ein zweites Mikro.
Ja, sicherlich.
Okay,
sehr gut. Ja, sicherlich.
Aber mich hätte jetzt nochmal ganz kurz, also ich finde das wunderbar, aber lass uns nochmal kurz zurückspringen, weil mich interessiert da jetzt auch nochmal deine Meinung zu. Hättest du da Bock drauf, wirklich auf so wirklich, jetzt sagen wir mal, keine Waschmaschine, hättest du dann Bock, und es gibt dann auch logischerweise keine Waschsalons, richtig? Also dieses Gerät gibt es nicht, genau. Hättest du Bock dann eben zum Fluss oder keine Ahnung, dir mit dem ganzen Haus ein Holzfass zu teilen, wo alle ihre Wäsche waschen? Hättest du da Bock drauf, nur um mehr Zeit zu haben und also nee, warte, nicht arbeiten gehen zu müssen dafür, das war ja dein Punkt.
Also, der Punkt, den ich machen wollte, ich meinte das gar nicht so direkt, dass es vielleicht überlegenswert wäre, diese Geräte niemals gehabt zu haben. Das meine ich
klar,
überhaupt nicht. Weil prinzipiell, nein, natürlich, ich um Gottes Willen, ich liebe das Leben, wie ich es habe. Ich mag es gerne, eine Waschmaschine, einen Geschirrspüler und einen Toaster zu haben, keine Frage, und einen Kühlschrank. Aber so ein bisschen steht ja da drüber dieser Gedanke, ob wir da vielleicht einen Rattenschwanz mitgenommen haben mit dem Gedanken, dass wir, um uns Dinge kaufen zu können, die uns das Leben erleichtern, müssen wir jetzt mehr arbeiten. Effektiv arbeiten wir jetzt also auf eine Art und Weise für die Firmen, von denen wir kaufen wollen, weil anders können wir uns die Dinger nicht leisten. Und ob dieses ganze Konzept Arbeit gegen das Tauschmittel Geld, ob das nicht irgendwie einen Rattenschwanz mit sich bringt, der ein bisschen, jetzt rein philosophisch als Gedankenexperiment, vielleicht gar nicht so klug war. Also wie gesagt, nein, auf gar keinen Fall möchte ich meine Wäsche händisch in einem Fass waschen. Vielleicht aber auch, weil ich es nicht kenne, weil es nicht zu meiner Realität gehört, sondern vielleicht, weil ich es gewöhnt bin, meine Wäsche in die Waschmaschine zu schmeißen und ich darüber schon genug meckern muss, dass ich danach die Wäsche aufhängen muss.
Absolut.
So, und deswegen, ja, das war nur die Überlegung, weil dieser Cowboy-Clip, ich suche den nochmal irgendwo, der fasst das besser zusammen, als ich das jetzt erklären konnte.
Nee, fühle ich.
Weil der eben irgendwie schön metaphorisch war. So.
Dazu passt ja natürlich dann auch, ich habe es jetzt gerade schnell nochmal gegoogelt, aber dieser Dalai Lama-Spruch, ne? Der Mensch opfert seine Gesundheit, um Geld zu verdienen, dann opfert er sein Geld, um seine Gesundheit zurückzugewinnen. Es ist so auf die Zukunft fixiert, dass er die Gegenwart nicht genießen kann, und so lebt er weder die Zukunft noch die Gegenwart. So, ja. Das ist ja letztendlich auch so ein bisschen Teil, part of the problem, oder?
Ja, voll, absolut. Ja, absolut.
Das ist die Krux, deswegen, also, it's a hard knock life.
So.
Jetzt stell mal vor, man würde die ganzen Leute fragen in Entwicklungsländern, was die dazu sagen würden.
Die sind
sehr
viel
glücklicher als wir, glaube ich.
Das wollte ich auch gerade sagen, um Himmels Willen, das soll jetzt hier nicht irgendein Shaming werden, aber die haben andere, ganz andere Probleme, als wir sie haben. Aber ich glaube, die haben irgendwann mal Studien gemacht, und dass Menschen, die simpel leben und eben diese ganzen Annehmlichkeiten, also gerade so darf man das sagen? Buschvölker, ja, also so eingeborenen Stämme und so.
Nein, das darf man nicht sagen.
Ich meine eingeborenen Stämme,
die im
afrikanischen Busch leben zum Beispiel, oder im Amazonas.
Ich weiß, aber man darf auch Indianer nicht sagen. Und das,
na, Moment, ne? Indianer habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt Buschvölker. Okay, egal. Ja, gut, alle wissen, was ich meine.
Okay, ja.
Und die haben mal, ich glaube, die haben mal ein bisschen untersucht, und die leiden nicht an Depressionen. Und so, das tun wir. So, und deswegen, das ist ja so ein bisschen so die Frage, ob dieser Lebensstil, den wir uns erarbeitet haben als Gesellschaft im Allgemeinen, ob der so klug ist für uns, so als Menschen.
Total Quatsch. Selbst das Internet dürfte es eigentlich gar nicht geben.
Ja.
Ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich viele aufschreien oder so, aber ich glaube, das ist auch schon echt der Teufel. Ich habe heute noch gelesen, auch frag mich nicht wo, ob vielleicht war es sogar auch bei Funk oder so, durch diese Schnelllebigkeit, in der wir leben, und alles höher, schneller, weiter und noch schneller, ist Langsamkeit oder sich Zeit für etwas zu nehmen, absoluter Luxus.
Und fühlt sich auch absoluter nicht mehr so befriedigend Luxus an, finde ich.
Nee, absolut. Aber auch dieses ganze Social Media und boah.
Ja.
Ja, wo willst du da anfangen? Ne? Also das ist wirklich da, man fühlt sich nur schlecht, man sieht immer irgendwelche hübschen Leute, die man, ja. Und unser Gehirn ist ja dann doch so einfach gestrickt, man hinterfragt das ja nicht groß, sondern Man nimmt es erstmal so, wie es einem erscheint.
Ja.
Ne? Nicht wie viel Arbeit da ist, also wie viele tausend Filter da drauf sind. Das zu differenzieren ist wirklich, es ist wahnsinnig schwer.
Vergleich mal, was wir technologisch in den letzten 200 Jahren an Errungenschaften hatten, im Vergleich zu den 1800 Jahren davor.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist doch krass. Weißt
du, auch da, allein in unserer Lebenszeit, überleg mal, du weißt es ja auch noch, wann kam der erste C64, darauf gefolgt der 486er Computer? Und das ist nicht lange her, mein Lieber. Das ist 25 Jahre?
Mhm.
Ja, okay, ein bisschen länger vielleicht. 30 Jahre. 30
ja.
Jahre. Das musst du dir mal vorstellen.
Und was ist seitdem alles passiert? So mittlerweile hat jeder einen unfassbar starken Rechner. So unsere Computer, die wir jetzt bei uns so hier, mein Laptop, der vor mir steht, ist stärker als der Computer, der damals die erste Rakete zum Mond geschickt hat.
Auf jeden Fall. Sicher, allein unsere Handys, Alter.
Ja, voll. So, aber das ist ja das, was ich meine. So, und vor allem in den, so alles bis, sag ich mal, 1723 oder was, da war ja in Wahrheit technologisch, es war so langsam, weil die Kommunikationswege ja auch viel länger gedauert haben und so weiter. Und so viele Grundkonzepte, wie zum Beispiel die Elektronik, das ganze Thema Strom, war ja noch nicht erfunden und noch nicht nutzbar irgendwie gemacht worden für uns, so als Otto Normalverbraucher. Und was in den letzten 200 Jahren an Fortschritt gemacht wurde, ich glaube, das wächst uns über den Kopf. Irgendwann, spätestens unsere Kinder, werden richtig den Sack offen haben aufgrund von, es geht zu schnell für unsere armen menschlichen Seelen.
Keine Auf Chance. Jeden Fall, das kann das überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht dafür ausgelegt, unser System. Ja. Das glaube ich auch. Weil ich habe das immer mal wieder auch gelesen, aber es wird auch Facebook gewesen sein, irgendwie, keine Ahnung. Da kann ich die Quelle nicht einordnen. Aber meinst du, ist es möglich, dass irgendwann wirklich das, also ja gut, abschaffen ist wahrscheinlich schwierig, aber wäre es hilfreich für uns alle, wenn es wirklich das Internet nicht mehr gäbe?
Puh, ich glaube, also, ohne Internet.
Ja, können wir uns nicht vorstellen, aber wir kennen es beide noch ohne, ne?
Ja, und ich sag's ehrlich, irgendwie, wir haben ja alle verlernt, uns zu langweilen, ne? So, das genau. ist ja keine Möglichkeit mehr, sich einfach mal zu langweilen. So wie man das in Filmen sieht, wenn ältere Herrschaften einfach in einem Stuhl sitzen und mal gucken. Einfach nur da sitzen und gar nichts machen. Das können wir nicht mehr. Wir müssen entweder schlafen wir oder wir müssen einen Podcast hören oder ein Filmchen gucken oder was zocken oder dieses einfach mal sich langweilen. Den Kopf mal runter und ich meine auch nicht meditieren. Ich meine wirklich nichts tun.
Voll. Hat es nicht Astrid Lindgren gesagt irgendwie und dann muss man auch einfach mal Zeit haben, da zu sitzen und nichts zu machen?
Ja.
Ich meine schon.
Ja, kann sein.
Ey, ich habe letztens in der Tankstelle und habe bezahlt. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil die Dame, glaube ich, den ersten Tag hatte, keine Ahnung. Da ist hinter mir kommt ein junger Typ rein und holt in der Wartezeit sein Handy raus und zockt Candy Crush oder so. Kann auch ein anderes Spiel gewesen sein.
Könnte ich gewesen
sein. Und da dachte, das war auch so ein Moment, ehrlich? Nee, da dachte ich mir so, Digga, also ernsthaft jetzt? In den 30 Sekunden?
Ja, und das Ding ist, ich kann es aber verstehen. Also so ist, und ich weiß, wie absurd das klingt. Und ich finde es selber kacke. Aber das meine ich, ich kann es auch nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr lang... Oder natürlich, ich kann es, aber es fühlt sich nicht gut an. Man hat das Gefühl, man ist gerade total ineffizient. Das Hirn, der weiß ich nicht, ob das der Dopaminspiegel oder irgendein Hormonspiegel, sinkt ab und das erträgt man erstmal nicht. Und das ist zum Kotzen. Das ist ultra gefährlich, glaube ich.
Nee, also ich muss sagen, da geht es mir gar nicht. Also ich erwische mich immer wieder, dass vor allem in irgendwelchen Ladensituationen oder auch Tankstellen, keine Ahnung, ich gucke mir ganz oft dann die Umgebung an, wenn ich warten muss. Ich hole dann sicherlich auch mal das Handy raus und check da irgendwie was. Aber in der Regel gucke ich und suche dann irgendwelche Gespräche, was vielleicht auch voll nervig ist, keine Ahnung, für die Gegenüber. Aber ich finde es immer ganz witzig. Also ich suche dann immer ein Gespräch und kommentiere vielleicht eine Situation, ganz nett oder witzig oder so, ne? Und so kommt man irgendwie mehr ins Gespräch. Und dann gehe ich tatsächlich mit einem, also meistens verläuft das irgendwie dann ganz witzig und keine Ahnung, mit einem guten Gespräch, mit einem guten Gefühl gehe ich dann da raus. Also das habe ich schon oft. Hatte ich jetzt auch, ich habe getankt nachts irgendwie und habe ich dann mit der Frau am Schalter, selbst durch diese Scheibe habe ich dann noch gequatscht und hier und da und immer hier und da, Smalltalk. Meine Frau ist da übrigens Meisterin drin und bei ihr finde ich das auch nicht so geil. Aber ich mache es dann doch auch selber.
Das ist lustig, weil ich kann das überhaupt nicht. Ich bin ganz, ganz schlecht im Gespräche mit fremden Menschen starten. Kann ich nicht, bin eine Katastrophe drin.
Nicht? Doch, das mache ich ganz gerne. Das mache ich ganz gerne, das schotte ich mir nicht ab.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
So, jetzt, was hast du denn jetzt hier mit Therapy?
So, Therapy, meine Frage von...
Warte, Jingle.
Flamingos First Therapy.
Okay.
Okay, das ist eine Frage, von der ich glaube, dass sie erstmal ganz oberflächlich klingt, aber wenn man länger mal drüber nachdenkt, glaube ich, ist da was drin. Was hältst du von dem Konzept Fake it till you make it?
Gut, finde ich gut. So, das habe ich doch. Das.
Das heißt, du gehst mal davon aus, das gibt es und das geht.
Ich glaube, wenn du in einer Situation bist, wo du, ja, glaube ich schon. Selbst ich habe in der Polizeiausbildung gelernt, sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit. Und das ist genau das, was das unterstützt und
unterstreicht. Im Moment, aber genau da fängt nämlich mein Gedankengang gerade an. Dann hast du es ja nicht gefaked. Es hat sich zwar nicht so gut angefühlt, aber dann hattest du ja sicheres Auftreten, Punkt. Dann hast du es ja schon gemacht.
Bei völliger Ahnungslosigkeit.
Genau.
Nur weil du ahnungslos warst. Die ich aber auch habe, wenn ich ja fake.
Na Moment, aber was hast du gefaked? Hast du gefaked, dass du Ahnung hast?
Nee, die Ahnung hatte ich. Aber vielleicht nicht in der Kompetenz, in die ich sie haben müsste und habe dann vielleicht was behauptet, wo ich hinterher erstmal überprüfen musste. Und in dem Moment habe ich es gefaked.
Ah, okay, das heißt, also ich nutze jetzt das böse Wort, das heißt, du hast auch ein bisschen gelogen.
Das ist mit Sicherheit möglich, ja, so. Auf jeden Fall. Okay. Na klar.
So,
ja.
Aber das Ding ist, nur weil du jetzt da mal geflunkert hast, heißt ja nicht, dass du das Verhalten, und das ist jetzt, dass du ja faken wolltest, sobald du es ja machst, ist es ja nicht gefaked, finde
ja.
Ich.
Ja.
So.
Ist, ja, ja. Red weiter, alles gut.
So, für mich übertragen ins Musical so das Thema völliges Selbstbewusstsein bei einer Audition. Fühlt sich für mich irre scheiße an, aber nur weil es sich für mich nicht richtig anfühlt, heißt ja nicht, dass es fake ist. Es war ja trotzdem eine Wahrheit in dem Raum. Wenn ich wirklich selbstbewusst gewirkt habe, dann war das ja die Realität, die ich damit geschaffen habe. Damit war es ja nicht gefaked, sondern es war ja schon umgesetzt.
Ich bin erstmal erstaunt, dass du so Wörter wie Realität erschaffen und so weiter im Mund nimmst, wo du mich immer auslachst für Universum und ums Feuer tanzen.
Das sind doch zwei völlig unterschiedliche Dinge.
Ja, pass auf. Lass mal beim Musical bleiben.
Gut.
Anderes Beispiel. Du hast eine Tanzaudition oder auch in der Show. Ist total egal. Und du hast die Schritte noch nicht kapiert. Du hast sie noch nicht wirklich drauf. Du weißt ungefähr, in deinem System ist es aber noch nicht angekommen. Da passt es doch dann aber auch perfekt. Dann tust du so, als ob, bist oben, strahlst und verkaufst das ganze Ding, als wüsstest du, was du tust. In Wahrheit weißt du aber nicht, was du tust und die Schritte sind auch nicht richtig. Und wahrscheinlich wird der Zuschauer es nicht merken. Also hast du es gefaked und danach guckst du es dir an, du machst mehr Shows und irgendwann weißt du, wie es geht. Dann musst du es eben nicht mehr so tun, als ob.
Okay, aber.
Also, du musst was nicht mehr verkaufen.
Aber das Ding, meine Theorie dahinter ist, ich kann das doch gar nicht faken. Wenn es falsch ist, ist es falsch. Ich habe ja nicht gefaked, dass es richtig ist. Kann ich ja gar nicht.
Aber das ist ja wieder eine Definitionsfrage. Ich glaube,
ja, genau, das meine ich ja. Ja, aber das meine ich ja so.
Aber das willst du jetzt mit mir definieren, oder?
Nö, ich frage mich, ob es das überhaupt gibt. Weil, wenn man es, weil fake it till you make it, wenn man es umsetzt, egal ob falsch oder nicht, dann hast du es nicht gefaked, dann hast du es gemacht. Und dann war es nicht fake. Deswegen halte ich diesen Gedanken für. Ich frage mich, ob es nicht einen besseren Motivationsausruf gibt, der die Sache mehr auf den Punkt bringt.
Ja, und zwar, da musst du aber auch wenn du sowas in Frage stellst, finde ich, musst du aber mit einer Lösung um die Ecke kommen. Denn es wissen ja alle und du ja auch, was damit gemeint ist. Wenn es definitionstechnisch vielleicht nicht ganz matcht, müsstest du aber dann jetzt ja logischerweise mit einem besseren Vorschlag um die Ecke kommen, sodass es dann etabliert werden kann.
Nee, deswegen machen wir ja Therapy, um den gemeinsam vielleicht zu entwickeln.
Okay,
oder,
ich verstehe.
Oder nicht. Achso, naja gut. Also
doch, alles gut.
Nur ja, weil ich eine Frage in den Raum stelle, muss ich ja jetzt nicht die Antwort
nein,
auch gleich wissen.
Du musst sowieso gar nichts, außer dann, sterben irgendwann.
Dann lass uns aber trotzdem vielleicht den nächsten Schritt weitergehen. Ist Fake it till you make it eine kluge Herangehensweise?
Wie gesagt, ich ich glaube, wir haben da jetzt wieder eine andere Sicht auf die Dinge, weil ich sage, es, oder ich weiß, was damit gemeint ist und es macht dann irgendwo Sinn. Ich habe ja gerade schon erläutert mit diesem flapsigen Spruch von wegen sicheres Auftreten, bla 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 bla. Und das praktiziere ich oft, ne, wenn ich denke, okay, ich habe eigentlich jetzt hier gar keinen Plan, trete aber trotzdem sicher auf und verkaufe mich so, dass das Gegenüber, egal in welcher Situation, Gegenüber denkt, ich hätte einen Plan von dem, was ich tue. Ist für mich eine Form von Faken, denn ich gebe vor, ich verstehe deinen Punkt, weil ich muss es aber nur aussprechen, um darüber nachzudenken. Dann gebe ich vor, was zu tun, wovon ich eigentlich keinen Plan habe. Dann tue ich es aber trotzdem, weil ich es ja mache. Ah, ist verrückt. Das war dein Punkt, ne?
Genau.
Ja. Es ist nicht unwahr. Ich kann dir da, also ich muss ja zustimmen, weil es ist in irgendwo, stimmt es schon.
Gut, aber wir wissen ja, was damit so gemeint ist. Da hast du recht. Du hast ja, völlig recht. Genau. Wir wissen ja alle, was damit gemeint ist. Jetzt eben der nächste Schritt, ist es eine kluge Herangehensweise? Oder wäre es nicht klüger, es nicht zu faken, sondern ehrlich zu sagen, boah, kann ich gerade noch nicht.
Ah, das kommt auch komplett drauf an, in welcher sicheren Umgebung man ist. Wenn man in einem, in welchem Verhältnis man in der Situation zu dem Gegenüber steht. Glaube ich. Ich bin ein großer Freund davon. Ich bin einer der Ersten, der sich aufrichtig entschuldigen kann. Wirklich. Also das kann ich wirklich. Wenn ich, weil ich eben so ein großer Gerechtigkeitsfanatiker bin, wirklich. Also es gibt nichts auf der Welt, was mich mehr aufregt als Ungerechtigkeit. Und da wirklich, da brenne ich, da kämpfe ich ohne Ende und für die Gerechtigkeit, für die Sache. Aber genauso sehr kann ich mich, und da haben wir aber auch viele Probleme mit, kann ich mich entschuldigen, wenn ich feststelle, okay, ich habe einen Fehler gemacht, das war nicht korrekt, das war nicht richtig, dann kann ich mich aufrichtig entschuldigen und da brauche ich auch nicht tagelang für. Und insofern kommt es darauf an, kann ich dir nicht so beantworten. Das ist wirklich komplett individuell. Da müsstest du mir irgendwie jetzt vielleicht ein, zwei Beispiele geben, dann könnte ich das, also wirklich so pauschalisieren kann ich das nicht.
Okay. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wo ich das, weil ich finde jetzt zum Beispiel, ich finde, entschuldigen ist ein schönes Beispiel. So, wenn man einen Groll in sich hegt und eigentlich das Gefühl hat, ich habe nichts falsch gemacht, aber hier ist es jetzt eine Realitätenfrage, mein Gegenüber, mit dem ich einen Konflikt oder einen Streit habe oder so, glaubt auch, dass er oder sie nichts falsch gemacht hat und irgendwie sind wir einfach gerade hier Meinungsverschiedenheit und wir kommen hier nicht auf einen Nenner, weil unsere Realitäten so unterschiedlich sind. Sollte man dann eine Entschuldigung faken, des Friedens wegen oder potenziell eine ganze Freundschaft dran zerbrechen lassen, weil beide das Gefühl haben, man hat nichts falsch gemacht?
Nee, warum sollte man eine Entschuldigung faken, nur um es jemand anderen recht zu machen?
Nee, das, um vielleicht das eine Freundschaft zu retten, um drüber zu stehen, um zu sagen,
ja, aber dann gib mir mal ein Beispiel, das ist jetzt zu abstrakt gerade.
Okay.
Du kannst ja für einen Freund fragen.
ich hab tatsächlich gerade kein gutes Beispiel parat. Ich muss mir jetzt eins ausdenken. Ein gutes fällt mir gerade nicht ein, aber wenn man jetzt, kennt man doch, man hat irgendwie einen blöden Streit mit jemandem und Fronten sind verhärtet und das ist so ein Mann. Okay, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Ich finde das, was du gemacht hast, doof und du findest das, was ich gemacht habe, doof und wir finden es gerade beide doof.
Aber schau, ich glaube, in dem Moment, wo man sich für etwas entschuldigt, nur des Friedens willens, ist es doch eine Situation, und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wo man sich automatisch von der einen Ebene, die man bestenfalls hat, erhebt über den anderen und sich drüber stellt und sagt, ja, komm, ich übertreibe jetzt die kleine Wurst, ich entschuldige mich jetzt und dann ist doch gut. Also in dem Moment, glaube ich, stellst du dich drüber und dann ist es nicht mehr auf Augenhöhe.
Da hast du völlig recht. Ich meine, kommt natürlich darauf an, was für eine Entschuldigung das ist. Man kann immer sagen, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Das war nicht meine Absicht. Damit hat man erstmal, weil ich kann mir mal vorstellen, dass die meisten Leute nicht die Absicht haben, einander zu verletzen, sagen wir jetzt mal so. Aber effektiv ist ja jetzt die Grundaussage, in so einem Fall wäre fake it till you make it nicht so klug.
Nee.
Okay.
Nee.
So, und jetzt, das heißt also so ein bisschen eben die Frage zu den eigenen Emotionen im weitesten Sinne stehen und sagen, nee, ich fake jetzt hier keine Entschuldigung, weil die fühle ich nicht und so. Jetzt ein bisschen hart ausgedrückt.
Ich versuche das so einzuordnen. Ich merke nur einfach gerade, dass mein System so nicht, ich verstehe, was du sagst und ich verstehe das auch so komplett. Also deine Worte verstehe ich, aber ich verstehe auch, was du meinst. Aber ich funktioniere da ein bisschen anders. Ich brauche wirklich immer so Beispiele, um das abzuschmecken. Ich glaube, es ist immer wirklich situationsabhängig. Und da so, dass so pauschal irgendwie einen Richtwert oder eine Definition dafür zu finden, fällt mir jetzt gerade wahnsinnig schwer.
So, ich
habe ein Beispiel.
Ja, oh gerne.
Ich habe ein Beispiel, aber es würde uns beide betreffen.
Ja.
Okay, erinnerst du dich an die Situation im Sommer in Fulda? Da gab es doch, da hatten wir mal eine Konfliktsituation, das war ja noch vor unserem Streit. Und zwar, was war denn da noch? Ich hoffe, es ist okay für dich, wenn ich das sage.
Ja, sicher.
Da war irgendwas auf der Bühne, wo du dich drüber geärgert hast, weil du irgendeinen Fehler gemacht hast. Und dann waren wir, weil wir zusammen in einer Garderobe waren und ich habe mich drüber lustig gemacht. So, und dann warst du zu Tode, warst du beleidigt. Und ich, in meiner Realität war, hey, wir haben diese flapsige Ebene, wir machen Witze drüber. Hätte natürlich auch in dem Moment irgendwie das anders einschätzen müssen, dass es jetzt irgendwie anders ist, dass es dich wirklich fuchst irgendwie. Und dann habe ich mich tatsächlich ja entschuldigt und du hast es nicht angenommen. Erinnerst du dich dran? Da waren alle dabei. Das war
meine Kabine. Nee, warte mal. Ich frage mich nur gerade, was da passiert ist.
Ja,
was
du hast dich irgendwie, ich glaube, du hast dich versungen oder irgendwas war. Es war auf jeden Fall überhaupt gar nichts Wildes. Irgendwas war überhaupt nicht schlimm. Und dann hast du dich darüber geärgert und hast gesagt. Und dann habe ich auch noch irgendwie quasi genau diese Wunde bedient und habe dann einen flapsigen Spruch draufgebracht, der total dir in den falschen Hals gekommen ist. Und du warst richtig beleidigt. Also
Ja, das weiß ich noch.
Ne?
Ja, ja,
voll. So, genau. Und dann bin ich auch nicht an dich rangekommen. Ne? Und dann habe ich gesagt, hey, Konsti, jetzt mal ehrlich, komm, wir haben noch diese Spaßebene. Ich dachte, wir machen Spaß. Nein, es war nichts zu tun. Habe ich dann nur gesagt, komm, lass uns mal umarmen und so. Und du hast mir alles richtig übel genommen.
Ich werde dich schon wieder fühlen, wenn du das sagst. Ja.
Ja, genau. Nee, pass auf. Aber dann ging er vielleicht so ein paar Minuten Zeit ins Land und dann bin ich zu dir hingegangen und hab dir ins Ohr gesagt, ey Digga, ich wollte dich nicht damit verletzen, wirklich, es tut mir leid, es war nicht so gemeint, ich wollte dich nicht verletzen, es tut mir leid. Und da war der Moment, wo du gesagt hast, ja, okay, also weißt du, wo wir auch so ein bisschen, die anderen haben das alles nicht mitbekommen und so weiter. Und ich glaube, das... Ja, ohne mich, also das ist jetzt nur ein Beispiel, das mir eingefallen ist, ich will mich ja nicht selbst holen, aber ich glaube, das ist ein Weg eben, wo es dann auch real bleibt. Ne? Ich musste mich jetzt nicht für alle entschuldigen, um aus der Situation noch erhobenen Hauptes rauszugehen oder um, weißt du, wie ich meine? Das war einfach eine echte Ebene zwischen uns beiden, wo du dich dann auch ganz anders drauf einlassen konntest, weil das so eine One-on-One-Situation wieder war. Ne? Ich habe dir deinen Raum gegeben, um, dass du runterkommst ein bisschen, ne? Davon hab dich dann auch in Ruhe gelassen, als ich gemerkt habe, es geht nicht. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, das hat jetzt gar nicht so auf Fake it till you make it, aber eben mit diesem, es ist wirklich situationsabhängig und man muss es immer abschmecken, wie ist die Situation gerade.
Ja.
Und es war, glaube ich, in dem Moment, sorry, ganz kurz, für uns beide dann auch wirklich gut. Und das ist, glaube ich, immer anstrebsam.
Ja, also es ist jetzt natürlich, wie gesagt, mit Fake it till you make it hat das, glaube ich, jetzt auch nicht so viel zu tun, aber gerade wenn es ums Thema Entschuldigen geht, so es gibt so ein Zeitfenster, wo man in manchen Situationen einfach noch nicht bereit ist, eine Entschuldigung zu empfangen. So, weil in dem Beispiel, als du dich am Anfang so ein bisschen entschuldigt hast, gerade mit dem Thema, lass mal umarmen und so, da habe ich mich ziemlich verarscht gefühlt erstmal noch.
Ja, war aber überhaupt nicht so gemeint.
Das glaube ich dir, was mich übrigens zur Therapy-Frage für nächstes Mal bringt, aber das machen wir nächstes Mal. Und das Ding ist, weil, und ich glaube, das sind eben so ein Realitäten-Ding, wenn ich wütend bin über eine Situation oder auf eine Person oder so und die Person kommt an und entschuldigt sich, sofort in dem Moment irgendwie, aber man ist noch voll in dieser wütenden Emotion drin. Was mich mega triggert, ist, wenn ich das Gefühl habe, jemand möchte meine Emotion ändern. Weißt du, das ist so ein Ding von wegen, darf ich bitte mich hier kurz zu Ende fühlen, bis ich fertig bin? So.
Total.
Und wenn man dann das Gefühl hat, man wird unter Druck gesetzt mit, nee, du darfst jetzt nicht mehr wütend sein, weil ich habe mich entschuldigt. So, dann werde ich noch wütender. Aber das meine ich mit Realitäten. Weil so fühlt sich das für mich dann in dem Moment an.
Nee, das verstehe ich. Das sind ja dann auch wieder diese Egos, die aufeinander prallen. Nein, aber ich versuche jetzt nochmal gerade die Brücke zu schlagen. Nichts mit Fake it till you make it, aber wir kamen ja über dieses ganze Thema auf.
Ja.
Ich habe ja dann gesagt, mit erhöhen und irgendwie doch auf Augenhöhe versuchen zu bleiben. Und dann insofern hat es ja vielleicht doch ein bisschen was damit zu tun, weil es ist jetzt wirklich nur das Beispiel. Ne? Es gibt wahrscheinlich tausend andere, aber das war mir jetzt sofort präsent. Ich verliere mal bei sowas den Faden, weil ich dann so komplex denke. Weil ich ja dann nicht, ich hätte es irgendwie faken können und genau das, was du sagst, sagen, ey, Digga, pass auf, ich habe mich entschuldigt. Ja, vor allem Mann, alle haben es gehört, so weißt du, wie ich meine. Und das wäre ja schon eine Art von Fake. Ne? Weil ich ja dann gar nicht daran interessiert bin, die Situation zu klären, sondern mein Ego dann einfach nur sagt, ey, was willst du denn jetzt von mir? Du hast es gehört, ich habe mich entschuldigt. So, und meinst dann vielleicht auch gar nicht so. Also jetzt nicht im ursprünglichen Sinne, wie du die Frage gestellt hast, aber irgendwo auch doch. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Voll. Ich verstehe voll, was du meinst. Aber lass uns mal ein Beispiel suchen, was vielleicht ein bisschen direkter passt zum Thema Fake it till you make it. Beispiel, ich kann einen hohen Ton nicht singen, den ich aber für einen gewissen Song brauche. Fake it till you make it. What to do? Soll ich jetzt so tun, als könnte ich ihn?
Nee, dann singst du irgendwie den Ton, den du... Nee, ich glaube, da ist Fake it till you make it gemeint. Dann singst du vielleicht den... Keine Ahnung... Ton drunter, was harmonisch passt, den du sicher hast und bestenfalls setzt du dich dann hin und steigerst das und versuchst an das Ziel zu kommen. Und das ist aber doch dann der Fake, dass du eigentlich den Ton singen müsstest, du singst ihn nicht, weil du ihn zu dem Zeitpunkt nicht kannst. Du fakest also die Situation, weil du eigentlich was anderes machen müsstest, als du tust und bestenfalls kommst du irgendwann dahin, es zu schaffen.
Okay. Ich glaube, ja, nee, voll. Bin ich auch bei dir. Ich glaube nur, auch da ist Fake it till you make it nicht wirklich, weil wenn man ihn singt,
passend.
Dann, genau. Deswegen, ich glaube, die einzige Situation, wo Fake it till you make it wirklich passt und vielleicht ist es auch genau dafür ausschließlich intendiert, ist eben dieses Thema Selbstbewusstsein bei völliger Ahnungslosigkeit. So, tu so, als wärst du ganz selbstsicher, obwohl du es nicht bist.
Naja.
Ich glaube, das ist das Einzige, wo es wirklich zu passt. Weil in jeder anderen Situation gilt es.
Das kannst du bei dem Ton nicht auch machen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, sicher. Let Melodyne do the rest. Ja, ja.
Genau.
Ja, ja, nee, gut. Ja, aber das wäre die Fake it till you make it Diskussion gewesen. Ich danke vielmals.
Ja, danke dir. Ja, spannend. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was liegt heute noch an, mein Lieber?
Ich treffe mich in einer Dreiviertelstunde mit einem Kumpel auf ein Abendessen und ein Bierchen.
Herrlich, was gibt's? Und,
wir gehen ins Bauernbräu hier in Wien. Ah. Wunderbar, ganz cooler
Laden. Also ein Kollege auch.
Jein hat eine Ausbildung genossen, hat es aber irgendwie nie auf der Bühne, in den letzten Jahren zumindest, glaube ich, nicht viel gemacht. Deswegen, also ja, ein Kollege, der aber mittlerweile im Kindergarten arbeitet.
Oh, nice, cool. Auch nicht schlecht. Ja, ab und zu erwische ich mich auch mal bei dem Gedanken, mal, willst du nicht mal was Vernünftiges machen nochmal? Wo ich hab's ja gelernt, aber ich kann nichts mit diesem scheiß Polizeikack, den ich auch nicht mehr machen wollen würde, anfangen. Das ist alles
zu lange her. Du könntest, es gibt so beratende Positionen vielleicht, die man machen könnte. Weißt du, so mit deinem Background irgendwie, dass man für, keine Ahnung was, Musical-Darstellerinnen Selbstverteidigungskurse anbietet. So, ach, weißt
kann
du,
ich
so
doch nicht mehr. Richtung. Digi, ich habe 2007 aufgehört. Ich kann
ja, war nur ein Beispiel. Also, war nur ein Beispiel. So
rechtliche Geschichten vielleicht noch, aber das sind ja alles auch Prozesse, die erneuern sich oder aktualisieren sich jedes Jahr. Ich habe überhaupt keinen Plan. Also,
okay.
Also wüsste ich nicht. Nee, würde ich auch, glaube ich, nicht wollen. Keine Ahnung. Okay. Aber ey, du hast gerade die Playlist angesprochen. Dann gib doch ein Fütter da nochmal. Eigentlich müssten wir jetzt so ein paar raushauen dafür, dass wir die letzten zwei Folgen da nichts draufgepackt haben.
Ja, das stimmt wohl. Dann muss ich mal ganz kurz gucken, was ich denn da jetzt draufpacke. Ich glaube, weil ich es vorhin einfach besprochen habe, ich mache mal aus einem Musical jetzt was drauf. Und zwar...
Musical.
Aus einem Musical. Und zwar... Warte mal, muss ich mal kurz mal gucken hier. Ich glaube, das hier.
Mach's jetzt nicht an.
Nein, entschuldige. Ich wollte dieser Computer... Ja, aber ich will es ja über meine Kopfhörer hören. Warum kann ich es gerade...
Okay.
Ja, so, ich mache jetzt aus dem Musical Romeo und Julia mache ich das Schönste auf unsere Playlist. So, zack. Weil das ist gesungen von der wunderbaren Jasmina Hempel und dem Paul, jetzt kann ich seinen Nachnamen bestimmt nicht aussprechen, Chitkovic. So. Und die Jasmina ist für mich eine unglaubliche Entdeckung, weil ich finde, die hat eine wunderschöne Stimmfarbe und singt das ganz, ganz toll. Und das finde ich schön und das freut mich, weil ich ihren Namen nicht kannte und die rockt jetzt hier gerade eine fette Hauptrolle und das finde ich toll. Ein bisschen Exposure für eine junge Darstellerin, die nicht das Glück hatte, mit einem riesen Namen diesen Job zu bekommen, sondern einfach durch Talent und Arbeit. Und das finde ich sehr lobenswert, deswegen landet dieses Lied jetzt auf der Playlist.
Ja, und sicherlich auch sehr viel Glück, ne? Also sehr viel Glück und dann muss man seinen Scheiß bringen, das ist ganz klar, aber du brauchst immer, muss immer zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Und wenn sie jetzt so ausgesehen hätte wie der Ex-Freund des Casters, wäre es wahrscheinlich. Also weißt du, was ich meine, ne?
Ja, ja, voll. Na, gut, aber ja. Wie gesagt, da haben viele Dinge zusammengespielt und nichtsdestotrotz ja. Freut es mich, dass eine, ja, okay. Eine junge Absolventin oder vielleicht studiert sie auch noch, weiß ich gar nicht, mit sehr viel Talent gesegnet
ja,
ist und
sicher,
jetzt da
sicher,
diese
sicher. Ich
Rolle
habe noch gar nichts gehört von dem Stück, deswegen. Ja, okay. Ich bin, ja, ich werde auf keinen Fall irgendwas aus einem Musical draufpacken. Ja. Ich nehme von Muse das Lied Ghosts. Mhm. Ja, von dem neuen Album Will of the People, was heißt neu, letztes Jahr kam das raus, das feiere ich sehr hart ab und zeitgleich nehme ich, weil bei dem schönen Thema Ghosts bleiben, nehme ich den Namensvetter Ghost von Justin Bieber, möchte ich auch noch mit draufpacken.
Warte,
das ist ein sehr, sehr geiler Song.
Das muss ich ja machen, ne? Warte mal, Ghost Justin Bieber.
Good, Ghost Justin Bieber und Ghosts von Muse, von dem Album Will of the People.
Ghosts, how can I move on? Von dem Album Will of the People.
Warte mal. Da kann ich übrigens sagen, auch zum Thema Romeo und Julia, gibt es auf diesem Album Will of the People von Muse, übrigens einer meiner Lieblingsbands, wer hätte es gedacht, gibt es einen Song und zwar heißt der, warte ich schon noch mal kurz, Verona, Titel 8. Und das ist auch eine Form von Romeo und Julia, da geht es da auch drum.
Ah, cool.
Ne? Um die Geschichte. Ja, ja, deswegen. Kannst du ja vielleicht, wenn wir aufgelegt haben, gleich mal reinhören. Das ist nämlich spannend, mal noch aus einer ganz anderen Perspektive. Aber
mein persönlicher Verona, Lieblingstitel, ohne dass ich Muse groß kenne oder jemals mit der Musik in Kontakt war, mein persönlicher Lieblingstitel ist ja der Titel 10 auf dieser CD. Würdest du ihn bitte einmal verlesen?
Warte, welche CD?
Will of the People.
Von den 80. Ach so. Ah, so. We are fucking frauds.
Nee, also auf Spotify heißt der anders.
Okay, wie heißt der denn bei Spotify?
Auf Spotify heißt der We Are Fucking Fucked.
Ah, okay.
Hast du die kinderfreundliche Version da oder was?
Nee, ich habe die Sternchen-Version.
Ah, nee, also hier
ich
ist
dachte, We Are, ich hätte We Are jetzt, Fucking ich Fucked. Ich wollte jetzt Fucked nicht aussprechen, deswegen habe ich es anders ausgesprochen.
Also,
aber gut.
So, okay. Ja. We Are Fucking Fucked steht hier und das genau. Freut mich ein bisschen, dass da News vor sich hin flucht.
Ja, wie gesagt, gut. Gesetzlich Muse, da könnten wir jetzt nochmal einen extra Podcast machen. Machen wir aber nicht, deswegen. Also Ghost, genau. Justin Bieber, mega guter Song und Ghosts, Muse, Will of the People, yeah.
Bumsfallerei, ihr habt es gehört, ich wünsche euch viel Freude mit dieser Playlist. Dennis, hast du noch was für heute oder machen wir hier Schicht im Schacht?
Wir machen jetzt Schicht im Schacht. Jetzt machen wir mal Füße hoch am Wochenende.
Sehr gut, ich gehe jetzt mit dem Kumpel was essen. Übrigens, ich habe jetzt gelernt, wenn man sich betrinken möchte und aber trotzdem ein Fitnessziel hat, womit man sich betrinken sollte.
Wodka.
Wodka, beziehungsweise umso klarer und hochprozentiger, desto besser. Und das richtig. Getränk meiner Wahl nennt sich Skinny Bitch.
Skinny das, Bitch, natürlich.
Ja. Das ist ein Soda-Zitronen in Österreich, also ein Mineralwasser Alter, mit sehr viel Zitronensaft. Und dazu einen Schluck Wodka hinein.
Das trinkst du nicht ernsthaft?
Wieso nicht?
Ach, das ist wieder widerlich. Wie kann man denn Wodka mit Wasser trinken? Entschuldige mal.
Na, der Wasser ja Zitronensaft rein.
Ja, sauer. Naja, okay. Jeder wie er möchte. Ne?
Geschmackssache, sagte der Affe und biss in die Seife, genau.
So ist es, genau. Auch gut. Übrigens ein schöner Titel für die Sendung.
Siehst du, am Ende dann also. Kurz aber doch.
Wunderbar. Alles schön. Klar, mein Lieber. Dann ganz viel Erfolg und viel Spaß mit deiner Skinny Bitch.
Wie hast du Gloria genannt? Ich raste aus.
Nein. Die hat da gar nichts mit zu tun.
So viel. Gut, alles klar,
mein Lieber.
Macht's gut.
Ihr Lieben, macht es gut. Flatter, flatter. Bis bald. Tschüss.